Herzlich willkommen zu Lambert Klammerer Jazz. Wir sind wieder da, wir sind für Sie da. Wir siezen jetzt unsere Hörerschaft, ja, denn wir müssen sie ernst nehmen. Es sind sehr gute Musiker oft, ich habe das Gefühl, sehr gute Leute, die vielleicht besser spielen als du.
Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Ich sieze jetzt auch Sie.
Ich habe einen neuen Podcast gehört, Reflektor-Podcast, so eine alte Folge mit Max Gold.
Ja.
Und da wird gesiezt.
Ja, finde ich auch richtig.
Ja, weil ja sonst kumpelt er ja mit allen immer, aber bei Max Gold wurde gesiezt.
Ja, habe ich auch mal gehört, es gibt eine Folge, wie heißt denn das, durch die Gegend.
Ja.
Da läuft das so ein Typ immer mit Musikern durch die Gegend und dann reden sie über, ja, Lieblingsmusik und sowas. Und da sagt Heinz Strunk auch, er möchte gern gesiezt werden. Ist älter, weil er sagt, das ist eigentlich gut, ja, das Siezen.
Solche wortaffinen Leute, die mögen das, glaube ich, ganz gerne. Ja. Apropos, da fällt mir ein, dass uns ein aufmerksamer Hörer aus den Vereinigten Staaten, Thurston Nail Smith, der hat uns redaktionell zugearbeitet und hat bei Max Gold was entdeckt, nämlich das erste Fade-Out, was Max Gold wohl irgendwo entdeckt hätte.
Ja.
1916 wurde das nämlich von einem Komponisten namens Gustav Holst in seinem Stück Die Planeten untergebracht. Und es endet mit einem Chor, der singend langsam die Bühne verlässt, die Türen schließt und durch den Bühneneingang ins Freie tritt. So, vielen Dank für die Info. Ist gut zu wissen, weil wir uns ja immer fragen, erstens, wo ist das Fade-Out hin? Weil das gibt's ja fast nicht mehr. Ich bin damit aufgewachsen. Auf NDR 2 war das zum Einschlafen, gab es eigentlich oft so ein Fade-Out in den Popsongs. Und dann hat es ganz lange gedauert, bis es dimmte so ab, bis der Moderator dann wieder übernommen hat. Da haben sich echt viel Zeit gelassen. Aber vor allem, wo kommt es her? Wo kommt das Fade-Out her? Man sollte es, finde ich, auch wieder mehr etablieren in der Popmusik. Ich finde es wirklich deutlich unterrepräsentiert. Und dafür müssen wir natürlich jetzt nochmal ganz tief in die Archive gucken, wo sie, wie war das damals mit den Planeten und Gustav und so. Wie ist das genau vonstatten gegangen? Wie viele Sänger sind ins Freie getreten? Durfte geraucht werden dann im Freien oder musste einfach weiter gesungen werden?
Vielleicht können wir uns ja einen Podcast auch mal ausfaden lassen. Ja, ich könnte doch, stimmt, der fadet ja eh aus, aber ich könnte ja meine Stimme ausfaden, indem ich immer weiter zurück vom Mikro weggehe und dann irgendwann hier drüben im Vibraphonzimmer bin. Hallo. Ja. In dem immer noch kein Vibraphon steht. Er schenkt mir ein Vibraphon. Gustav Holst, ganz zentrale Figur. Man kennt auch von Gustav Holst, auch wenn der Deutsch klingt, ist es ein Engländer. Man kennt eigentlich tatsächlich immer nur dieses Werk Die Planeten, was aber sehr, 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 sehr oft referenziert wird, weil der liebe John Williams in seiner Filmmusik für Star Wars sich da stark bedient hat.
Instrumentierungen,
alles klar. Bestimmte Motive. Also ja. Wenn ihr zum Beispiel das Stück Der Mars hört, also da gibt jeder kleine Planet kriegt ein eigenes Lied, ein Satz in dieser symphonischen Dichtung. Ja. Und wenn ihr den Mars hört, dann hört ihr was dann bei John Williams dann zu hört. Ja. Das ist Gustav Holst, gut.
Sehr gut, vielen Dank an Thurston Nailsmith aus New York City. Er fragt nach einem Zuarbeiterhonorar. Ich habe gesagt, das wäre kein Problem. Er soll einfach eine Rechnung mit Betrag seiner Wahl an dich schicken.
Ja.
Wir haben eigentlich da auf jeden Fall große finanzielle Mittel durch unsere Zuhörer, die ja fleißig immer in unsere, wie heißt das nochmal?
Die Links spenden?
Ja, wie diese Notes, die
Shownotes.
Die gucken in die Shownotes und da finden sie so Links wie zum Beispiel buymeacoffee.com und kofi.com, wo man dann irgendwie mit Apple Pay, Credit Card oder PayPal uns finanziell unterstützen kann. Und gerade weil das so gut läuft, können wir ja natürlich Thurston Nailsmith jetzt auch mal die Hälfte davon auf jeden Fall in die Vereinigten Staaten überweisen.
Ja, klar.
Ist doch super.
Wie ist denn der Wechselkurs gerade? Lohnt sich das?
Das lohnt sich auf jeden Fall, ja. Es ist ja immer eine Investition, in die USA zu überweisen.
Also ich habe ja aber wirklich das Problem, wir kokettieren ja oft damit, dass das hier unser Hauptberuf wäre. Es ist natürlich ein Schmarren. Wir müssen natürlich weiterhin klimpernd unseren Lebensunterhalt bestreiten, leider. Aber ich hatte neulich so einen Tagtraum, wo ich dachte, wie schön wäre das, wenn ich hauptberuflich Podcaster wäre. Weil ich dann da könnte ich diese ganzen Bücher lesen und diese ganzen Filme gucken, diese ganzen Platten hören und hätte da auch wirklich Zeit für und müsste nicht irgendwie blöde Sachen machen wie üben oder Konzerte spielen.
Oder in irgendwelche Studios, wo es saukalt ist. Ich habe mir so ich war in Holland gerade auch, habe mir so den Rücken verrenkt, irgendwie, weil es da die ganze Zeit kalt war in so einem Studio, wo ich den ganzen Tag verbracht habe. Das ist irgendwie nix. Hier kann ich schön Homeoffice machen, Kinder sind irgendwie zu Hause, krank und ich kann trotzdem arbeiten. Ich will Podcaster werden,
hauptberuflich. Ich auch.
Das ist jetzt das erklärte Ziel. Man kann auch sehr erfolgreich werden. Ich habe mich gerade getroffen mit einem, der vielleicht bald mit uns zusammenarbeitet. Der hat mir gesagt, dass man teilweise als so Podcasts vor so ganzen Stadien aufführen kann. Also es gibt zum Beispiel den Podcast Mord auf Ex. Hast du schon mal von gehört?
Nee.
Die spielen vor 13.000 Leuten.
Was
bitte? Und weißt du was? 13.000 Leuten spielen die. Vor 13.000. Die spielen wirklich so richtige Hallen, ne? Und weißt du, was die auf der Bühne haben? Und jetzt drehst du wahrscheinlich durch.
Nix, nur ein Mikro.
Ja, nee, das stimmt nicht. Die haben natürlich Lightshow noch und Nöcher und LED und dies und das. Da wird viel abgefahren. Aber vor allem haben sie eine Band, eine Jazzband. Das ist, was denn das für ein Gig? Vor 13.000 Leuten eine Jazzband. Das ist ja der geilste Gig überhaupt.
Krass.
Also, vielleicht sollte man sich da mal bewerben. Mord auf Ex.
Mord auf Ex. Habe ich noch nie gehört.
Ja, ist halt so ein Crime,
True Crime. Podcast. Ja. Ach ja, scheiße.
Da habe ich nichts mit am Hut.
Ich glaube, wir haben auch das falsche Thema.
Nö, wir haben das beste Thema.
Ja, aber es scheint ja nicht so massentauglich zu sein. Also ich habe davon geträumt.
Wieso? Was?
Was? Wie bitte? Ich habe davon geträumt, Podcaster zu werden. Ich habe dann aber auch nochmal was anderes, ganz Interessantes gefunden, was ich dir mal kurz vorstellen würde. Und zwar beim Doomscrollen bin ich auf was gestoßen, auf Instagram. Du kennst doch diese Werbung vor YouTube oder so, wo dir Leute so höchst fadenscheinig so Produkte andrehen wollen. Millionär in nur 4 Wochen. Ja. Bis zu 4.000 Euro die Woche nebenbei verdienen, seit ich mich finanziell unabhängig gemacht habe. Weißt du, solche, kennst du das?
Ja.
So, und jetzt habe ich was ganz Interessantes. Und da geht's ja oft darum, dass die Person, die mir was verkauft hat, ein Geheimnis, was ich selber nicht kenne.
Genau.
Und wenn ich dann Geld investiere in irgendwie so einen Bezahl-Content, dann kann ich auch reich werden oder gesund oder stark oder also diese ganzen Sachen.
Ja.
Jetzt habe ich eigentlich gedacht, die Musik sei davon bisher verschont geblieben, bis ich auf das hier gestoßen bin. Hör mal genau hin.
Akkorde, Tonarten und Skalen studierst, verpasst du eine ganze Dimension der Musik. Und diese Dimension ist der Rhythmus. Und hier ist das Ding, fast niemand lehrt das. Denk mal darüber nach. Wenn wir Akkorde, Skalen und Intervalle verwenden, folgen sie alle demselben System. Ein System, das wir die Tonart nennen, wie C-Dur. Aber das sagt dir niemand. Der Rhythmus hat auch ein System. Ich habe das System entdeckt und sobald du es gelernt hast, wirst du bessere Musik kreieren. Denn im Moment, wenn du Rhythmus erschaffst, du suchst einfach blind. Aber dieses Buch wird dir eine neue Möglichkeit zeigen, Rhythmus zu sehen und zu verstehen. Bereits über 15.000 Menschen aus 156 Ländern haben das Buch gekauft. Besuche also meine Website und hol dir noch heute dein Exemplar.
Wahnsinn, oder?
Aber das ist ja für den deutschen Markt wie gemacht. Also vor allem haben wir ja immer über die Rhythmusdefizite der Deutschen zu Beginn der Jazz-Anfänge quasi gesprochen. Da wäre ja genau richtig gewesen. Es gibt ja auch einer der beiden Begründer der deutschen Akademisierung von Jazzmusik am Frankfurter Höchstkonservatorium.
Ja.
Der hat ja auch so eine Schule geschrieben für den Rhythmus, weil er das Gefühl hatte, die Deutschen sind da so schlecht drin.
Ja.
Vielleicht war das sein Großvater.
Aber ist das nicht völlig irre? Also, dass mir jetzt sowas verkauft wird, ist doch höchst fadenscheinig, oder? Ich soll mir jetzt ein Buch kaufen, in dem das Geheimnis des Rhythmus steht.
Ich habe das mit C-Dur nicht verstanden. Was hat das mit C-Dur zu tun?
Also ich glaube auch, ehrlich gesagt, das war mit AI übersetzt. Also das war gar nicht richtig so redaktionell abgesegnet, was er da redet. Aber ja, also interessant aber, dass das jetzt auch im Musikbereich losgeht, dass mir da jemand den Rhythmuscode verkaufen will.
Ja, aber ich glaube, so Coaching im Musikbereich, das gibt's ja recht oft so, also schon, aber dann auch für so Business-Krams, so, ne? Du willst hier viele Streams haben, du willst irgendwie wissen, wie man sich auf TikTok verhält und solche Sachen.
Ja, ja, stimmt.
Dann kannst du irgendwelche Kurse buchen und dann kannst du dadurch erfolgreich werden und so. Alles unglaublich merkwürdig. Ich glaube, würde einfach mal sagen, lieber nicht machen.
Ja.
Ich glaube, da ist nichts zu holen. Am besten macht man einen guten Song.
Ja, oder ich glaube auch,
er spielt schnell und alteriert.
Also ich glaube aber auch wirklich gerade für Rhythmus, aber es gilt auch für alle anderen Disziplinen, also quasi einfach im Beherrschen der Musik, da gibt es keine Abkürzung. Es gibt kein Buch, in dem ein geheimes Wissen steht und danach bin ich schlauer. Also diese 15.000 Leute, die den Rhythmuscode gekauft haben, weiß ich nicht, ob die danach, die wirklich super tight waren plötzlich nach der Lektüre. Unwahrscheinlich, oder?
Keine Abkürzung. Naja, es ist ja schon so, ich würde sagen, auf technischer Ebene sind ja heutzutage junge Musiker schneller auf höherem Niveau als zu unserer Zeit. Das hat ja schon was damit zu tun, dass du Informationen über das Internet leichter beziehen kannst, nachvollziehen kannst über YouTube, wie andere Leute Dinge tun und so. Es hat ja schon was mit Lehrinhalten zu tun, die man auch irgendwie, die sich ja online vermitteln lassen.
Ja. Also
das geht ja schon irgendwie, aber
Was ich meine, es gibt kein geheimes Wissen. Es wird in diesem Buch nicht irgendwas stehen.
Doch, C-Dur.
Ja, also das ist ja völliger Irrsinn. Ich lehne das ab. Lasst euch da nicht von den Bauernfängern irgendwie bezirzen und kauft so einen Schrott. Ihr hört lieber LK Jazz, weil hier wird auch ab und zu mal über die Synkope gesprochen.
Auf jeden Fall. Ja, da könnt ihr einiges lernen, auch auf rhythmischer Ebene.
Ja.
Und sagt euren Freunden Bescheid.
Ja.
Damit ihr jetzt auch zusammenspielen könnt. Ich war ja neulich auf Propofol. Du hast mich, glaube ich, gerade dann angeschrieben oder wir hatten telefoniert oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Es sind so viele Dinge passiert, während ich auf Propofol war. Es ist ja ein Gesundheitspodcast, auch
Ja.
Klammerer Jazz. Es ist nicht so, dass ich das aus Missbrauchszwecken konsumiert hatte, sondern ich war bei der Darmspiegelung und bin dann aufgewacht, high on Propofol, sage ich. Das ist sehr gefährliches Zeug, aber man wird da ja genauestens kontrolliert, dass dem Körper nichts passiert. Aber das ist Zeug, was Prince und Michael Jackson umgebracht hat.
Ja.
Genau. Und das wird bei Darmspiegelung wird das benutzt und so. Ich bin aufgewacht und es erklang ein mir bekanntes Lied, von das ich selbst komponiert hatte. Es lief einfach im Aufwachraum. Lambert. So, und jetzt sagst du natürlich sofort, nee, das hast du geträumt, du warst halt komplett high. Es kam dann so die Schwester rein und so, und ich meinte so, ey, das Stück, das Timeout, das habe ich geschrieben.
Und sie so, ja.
Ja, Herr Lambert. Genau. Und sie hat sich echt so ein bisschen gekichert und ich hörte sie noch, wie sie so abzog und halt zu ihrer Kollegin ging und meinte so, der Patient, der da drin liegt, der glaubt, er hätte das Stück, was gerade läuft, geschrieben.
Ja.
Okay. Wahrscheinlich hören die solche Stories jeden Tag.
Also, ja. Also wenn die Geschichte wahr ist, auch okay, aber selbst wenn du dir die ausgedacht hast, ist das eine sehr gute Geschichte.
Nee, ist wirklich wahr. Nee, ist keine ausgedachte Geschichte. Es ist nur natürlich möglich, dass ich so high war von dem Propofol, dass ich mir das gewünscht hätte, dass jetzt irgendwie ein Stück von mir laufen würde.
Ja.
Vielleicht war das aber, was weiß ich, Martin Kohlstedt oder Nils Frahm, der da lief, kann ja auch sein. Ich habe es einfach nur verwechselt.
So. Klingt ja alles gleich.
Ja, genau. Aber ich habe sofort mal versucht, mein Handy auch zu greifen und habe Freunden auch geschrieben, mir läuft mein Song und so, weil ich das halt auch, ich wusste genau, dass ich in diese Bredouille gerate, wenn ich diese Geschichte erzähle, dass die Leute das doch eh nicht glauben. Du warst einfach high.
Ja.
Ja, stimmt aber nicht.
Stimmt also nicht. So, was machen wir heute? Nachträge vielleicht.
Nee, erstmal eine kurze Frage noch, dann können wir Nachträge machen. Aber was machen wir eigentlich, wenn Skype jetzt abgestellt wird?
Oh ja, das wisst ihr noch gar nicht.
Ja.
Das ist wirklich krass. Über diesem Podcast hängt ein Damoklesschwert. Denn wir beide vom LK Jazz sind scheinbar die letzten Benutzer des Microsoft Videotelefonie-Service Skype.
Ja, genau. Ich liebe dieses Programm.
Ja, wir sind leidenschaftliche Skyper, aber Microsoft hat gesagt, irgendwann im Mai stellen sie Skype ein.
Ja, was soll denn das bitte? Wir sollten mal echt eine Petition starten, weil unser Podcast hängt davon ab.
Ja.
Wir reisen ja bald nach Tallinn, da ist ja das Headquarter von Skype.
Ja.
Da können wir vielleicht mal besuchen und vielleicht können wir da noch unseren Einfluss geltend machen, aber das geht so nicht, denn der LK ohne Skype, ich weiß nicht, ob er überleben kann.
Ja, vielleicht setzen wir uns da vor die Firmenzentrale.
Dann kleben uns fest.
Ja, machen einen Skype-Streik.
Skype-Streik. Mit so einem Kontrabass, kleben einen Kontrabass auf die Straße oder sowas.
Also wenn ihr nichts mehr von uns hört, sitzen wir vielleicht in Tallinn vor der Skype-Zentrale und sind im Skype-Streik.
Im Skype-Streik mit einer schönen tschechischen Stretch-Jeans. Ja.
Also das kann passieren. Also Leute, ich hab ja mal dir zwei alternative Anbieter rausgesucht. Da waren wir aber bisher zu faul, die zu testen. Nee.
Ich will eigentlich weiter auf Skype bleiben.
Ja.
Ich hänge an Skype. Ich liebe diesen Software-Dino.
Ja, also Skype-Beste.
Aber vielleicht sind wir einfach auch absolute Software-Boomer, dass wir so daran hängen. Vielleicht sollten wir auch mit der Zeit gehen, sonst müssen wir mit der Zeit gehen.
Ja. Wow.
Hast du das noch nie gehört? Dummer Spruch.
Mit der habe ich nicht.
Wir müssen mit der Zeit gehen, sonst muss man mit der Zeit gehen. Ich wünschte, der Spruch wäre von mir.
Ja. Sehr, sehr gut. Ich wollte mal mit dir reden. Du bist ja Cineast, oder?
Natürlich, ja, sicher, sicher. Ich kenne sehr viele gute Filme und schlechte Filme auch.
Ja. Genau. Und ich hänge halt immer noch, wir sind eigentlich bei German Jazz Origins 3. Ich hänge irgendwie immer noch in dieser Zeit von 1918 bis 1945 fest. Ich komme da nicht raus aus der Schleife.
Okay. Alles klar, ich habe mich davon losgesagt. Ich dachte, das reicht jetzt.
Ich komme da nicht raus und ich habe ja auch letztes Mal so ein bisschen mal versucht, nochmal so für mich zu rekonstruieren, was ist da eigentlich mein Bezug zur Weimarer Republik? Und Ich hatte mal, das ist jetzt auch schon wahrscheinlich länger her, viele Jahre her, da stolperte ich mal über eine Dokumentation. Weil, welches Medium erschafft den Geist einer Zeit, den Zeitgeist, besser als der Film, oder?
Welches Medium das besser schafft? Ja. Ich weiß nicht, heutzutage vielleicht TikTok oder so.
Ja, aber es ist ja so ein bisschen so, ja,
auch Videoformat.
Wir nähern uns einer Zeit, das können wir über Literatur machen.
Ja.
Das können wir auch über Musik machen, also über die Note und dann irgendwann über die Tonaufnahme. Aber wirklich die große Revolution in der Kultur ist ja im 20. Jahrhundert wirklich die Etablierung des Bewegtbildes. Dann ab 1927 sogar mit Ton. Und ich empfinde das heute immer noch als einen absoluten Zauber. Ich kann mir, was weiß ich, einen Film angucken, der 10, 20, 30, 50, 100 Jahre alt ist. Und kann mich dann da quasi so in diese Zeit zurückversetzen. Ich höre dann sogar ab 1927 die Leute sogar sprechen und sich bewegen.
Genau. Und was du meinst, ist, der Zeitgeist wäre am meisten über das Medium Film repräsentierbar, weil, also ich habe da eine Theorie zu, aber was meinst du?
Also repräsentierbar meine ich nicht erlebbar. Weil die Immersion, wie wir sagen, des Filmes, also dass du quasi Ton und Bewegtbild hast, es macht einem wenig, finde ich, wenige Medien machen einem vergangene Zeiten so plastisch wie der Film.
Ja, ich glaube aber, dass man immer das Gefühl hat, dass der Zeitgeist gut wiedergegeben ist, vor allem in Filmen, liegt auch daran, dass da sehr viel mehr Entscheider dranhängen, also Geldgeber. Leute, dass dieser Film überhaupt umgesetzt werden kann, hängt von wahnsinnig vielen Menschen ab und nicht von einer individuellen Person, wie beim Roman oder so. Ja. Der kann sich halt was zurechtschreiben, dann gibt es vielleicht noch einen Lektor und so. Und dann kann man immer noch die Frage stellen, ja, ist das jetzt, hat das irgendwas mit der Zeit zu tun oder nicht? Während beim Film hängen so viele Menschen daran, also dass er überhaupt realisiert werden kann, dass Geld locker gemacht werden kann, damit er gedreht werden kann und so, dass man dann doch irgendwie schon, finde ich, darauf setzen kann, dass durch diese ganzen Entscheider doch sowas zustande kommt wie ein gewisser Trend oder ein gewisser ein Geist oder eine gewisse Denkschule der Zeit, die innerhalb eigentlich eines jeden Filmes zu finden ist.
Ja.
Also man sagt ja auch zum Beispiel über so Western der 50er Jahre, lernst du eigentlich nichts über Cowboys und Indianer, sondern du lernst was über lernst was über die 50er Jahre.
Ja, genau.
Ja.
Weil natürlich auch Filme immer irgendwie Kinder ihrer Zeit sind, ne?
Ja.
Also und und zwar habe ich mal, glaube ich, vor 10 Jahren kam die raus, 2014, ich weiß nicht, ob ich die gleich gesehen habe. Ein deutscher Filmemacher, Rüdiger Suchsland, hat eine Dokumentation gedreht, die ich sehr liebe und super interessant fand, nämlich die heißt Von Caligari zu Hitler. Der deutsche Film 1918 bis 1933. Von Caligari zu Hitler ist auch der Titel eines Buches von Siegfried Krakauer. Siegfried Krakauer ist vor allen Dingen bekannt als so Soziologe, aber auch als Filmtheoretiker. Also der ist 89 geboren und 1966 in New York gestorben. Und der hat relativ kurz nach dem Zweiten Weltkrieg selber ein Buch geschrieben, das auch schon heißt Von Caligari zu Hitler. Und dem Titel bedient sich diese Doku und führt einen so ein bisschen durch die Filme der Weimarer Republik. Und das ist, finde ich, ein ganz interessanter Startpunkt, um sich mal so ein bisschen dieser Zeit zu nähern. Wir haben ja jetzt viel über die Musik gesprochen und über die Lebensbedingungen und so. Und in dem Film wird auch Siegfried Krakauer zitiert. Und zwar sagt er nämlich genau das, was du sagst. Filme wissen etwas über eine Zeit, was die Menschen selber, die den Film machen, nicht wissen.
Genau. Das wird oft gesagt. Also, glaube ich, das ist ein anerkannter Take der Filmwissenschaft, glaube ich.
Genau. Ja. Und zwar, Siegfried Krakauer hat übrigens auch, muss man sagen, fairerweise, er hat übers Haus Vaterland gesagt, über das wir letztes Mal sprachen. 1930 hat er gesagt, das sei ein Asyl für die geistig Obdachlosen.
Ja.
Also er war eher in der Hochkultur verortet und fand das alles profan und blöd. Aber er beschäftigte sich mit Filmen. Also ich habe irgendwie im Laufe meines Lebens immer mal wieder so Filme aus der Zeit gesehen. Und als ich diese Doku sah, nochmal Filme geguckt. So, und jetzt hat Rüdiger Suchsland dann nämlich 2017 noch eine zweite Doku gemacht. Die ist nämlich fast noch interessanter, was dann bei mir auch dazu führte, dass ich dann über Wochen Filme guckte aus einer bestimmten Zeit, nämlich heißt die Doku Hitlers Hollywood. Also deutscher Film 1933 bis 45.
Okay.
Also wenn ihr diese beiden Dokus irgendwo findet, das ist ein super Einstieg, sich mal mit dem Film dieser Zeit zu beschäftigen. Und die kann man, und das Interessante ist, wenn man diese Filme guckt heute, die sind alle nicht so wahnsinnig lang auch oft. Also es gibt auch viele Filme, die sind so gut unter 90 Minuten. Und man bekommt da so einen ganz guten Eindruck von dieser Zeit. Und genau, der Take ist so ein bisschen, dass so gerade in den Filmen der Weimarer Republik, da zeigt sich so ein bisschen das deutsche Kriegstrauma. Es geht viel so um Mörder, um das Gruselige im Dunkeln. Da ist zum Beispiel so ein Beispiel, der wirklich der erste so richtige, ich weiß nicht, ob es der erste ist, aber einer der frühen prominenten Dracula-Verfilmungen, nämlich eine deutsche Abwandlung, Nosferatu.
Genau, wird jetzt wieder verfilmt, ne?
Ist schon wieder verfilmt, habe ich auch schon gesehen im Kino.
Ah, okay.
Genau, der ist jetzt wieder verfilmt von dem Typen, der auch The Northman gemacht hat. Hast du den gesehen?
Genau. Nee, habe ich nicht gesehen.
Ja,
ist auf der Liste.
Ist aber, kann man gut gucken. Aber der OG Nosferatu ist von
Eggers. Der heißt Eggers, der Regisseur.
Der neue.
Ja, genau.
Sorry. Genau.
Ja.
Und der alte Nosferatu, der ist aber von Friedrich Wilhelm Murnau mit Max Schreck in der Hauptrolle. Und interessanterweise ist Nosferatu, falls ihr das mal gesehen habt, das ist dieser glatzköpfige Vampir mit den langen Fingernägeln und den Hasenzähnen. Und da ist die Handlung versetzt in, Danzig.
Ja.
Also damals Teil des Deutschen Reiches. Und das ist lustigerweise so, das haben sie gemacht aus Urheberrechtsproblemen.
Ja, die hatten einfach die Rechte nicht für den Titel, ne?
Ja, für Dracula. Und dann haben sie gesagt, dann machen wir unseren German Dracula. Und das ist im Prinzip ungefähr die Geschichte von Dracula.
Ja.
Bisschen leichte Abwandlung, genau. Kann man sich gut angucken, auch heute noch ein Stummfilm. Gibt es dann ja auch nochmal aus den 80ern, glaube ich, mit Klaus Kinski von Werner Herzog.
Stimmt.
Ja. Werner Herzog ist ja, den kennen die auch junge Leute, glaube ich, eher von dem Max Giermann aus Imitationen. Das ist aber ein richtiger deutscher Schauspieler gewesen. Nicht Werner Herzog, Klaus Kinski.
Genau. Ja, Klaus Kinski.
Gibt es einiges an Filmen. Genau. Und dann ist nämlich interessant, am Anfang der Weimarer Republik ist ja der Spielfilm noch gar nicht so alt. Also es gibt Filme schon länger, aber auch das sind eher kürzere Filme und das etabliert sich eigentlich auch erst so um 1920, dass Filme mal ein bisschen länger werden. Also in Amerika gibt es da jetzt zum Beispiel Birth of a Nation, ist so ein großer früher Historien-Epos. Und die Deutschen sind da, die UFA ist da filmmäßig gut am Start in Deutschland zu der Zeit. Deutscher Film heute ja eher so,
ja.
Oder?
Nee, ja, also das sind doch, wie sagt man, das sind wichtige Filme, so Metropolis und so, hat ja Hollywood sehr beeinflusst. Also was wie Star Wars, der Look von Star Wars wäre ja wahrscheinlich in Metropolis nicht möglich gewesen, oder?
Genau.
Auf jeden Fall bietet es eine gute Grundlage, eine visuelle.
Genau. Kann man sich gut reinziehen. Metropolis ist auch relativ früh in der Weimarer Republik. Hast du den mal gesehen? Ich habe den auch tatsächlich mal ganz gesehen. Das ist ja ein richtiger Science-Fiction-Film. Von 27 ist der schon.
Tatsächlich mit Begleitung am Klavier.
Ist ein Stummfilm, genau.
Ja.
Von
gespielt.
Von 1927 von Fritz Lang. Und ich weiß nicht, also ich habe immer das Gefühl, bei Metropolis, was man so kennt, sind diese Money Shots.
Ja.
Mit dieser krassen Science-Fiction-Stadt und dieser Roboterverwandlung. Ist aber, also der Film, wenn man den in Gänze guckt, da gibt's ist auch mal, hat auch seine.
Hat seine Längen.
Ja, hat seine Länge und ist beziehungsweise auch jetzt, ist visuell, finde ich, nicht durchgehend so beeindruckend, weil dann auch viel in dieser Fabrik unter der Erde spielt und so. Aber ist schon ein krasser Film. Das ist aber, ich sag so, Stummfilme sind wirklich wie aus einer anderen Welt, ne? Wenn man das heutzutage guckt, also mit diesen Einblendungen in der Mitte. Sei noch zu nennen, die Nibelungen, das ist wirklich krass. Hast du den mal gesehen? Also so die Geschichte von Siegfried und so. Auch ein Stummfilm, der ist aber irgendwie 5 Stunden lang oder sowas.
Okay, nee, habe ich nicht gesehen.
1924, auch von Fritz Lang. Also der war völlig am Start mit so Historienfilmen. So. Und dann kommt ja 1927 der Tonfilm und da wird es dann, finde ich, echt interessant, sich mal so diese Weimarer Republik-Filme anzugucken. Ich hatte doch erzählt, Der blaue Engel zum Beispiel. Ja. Das ist ja dieser Film, wo die Weintraub-Syncopators mitspielen. Das ist auch total lustig. Das System dieser Zeit war, die haben diesen Film gedreht.
Ja.
Josef von Sternberg, der aus Hollywood rüberkam, um in Deutschland zu drehen. Und die haben den im selben Bühnenbild einmal auf Deutsch gedreht und dann nochmal auf Englisch.
Echt?
Ja. Es gibt halt auch so Blue Angel.
Okay, krass.
Also dieselben Schauspieler drehen quasi den Film auch nochmal in Englisch.
Und gibt es nicht so viel Dialog oder?
Doch, doch, gibt viel Dialog. They speak with a German accent then.
Echt? Okay.
Ja.
Sehr geil.
Also es gibt im Hollywood-System zu der Zeit sogar schon, dass man quasi im selben Bühnenbild mit verschiedenen Schauspielern einen Film für verschiedene Länder dreht. Sowas gibt's, dafür gibt es auch Beispiele. Aber ist ja interessant, wie sich diese Kulturform erstmal selber so findet.
Ja, ja, ist interessant.
Weil natürlich auch lustigerweise ja viele Stummfilmschauspieler dann so ihre Jobs verlieren, weil man merkt, die können ja gar nicht so gut reden. Also wird da quasi ein anderer Schauspieltypus gefragt.
Genau. Mhm. Da gibt es diesen Film, der vor ein paar Jahren rauskam von Damien Chazelle, der davon genau berichtet, von dieser Zeitenwende in der Filmindustrie. Wie hieß denn der nochmal?
Mit
Brad Pitt auch. Und
das ist, der heißt auch irgendwie sowas wie
Margot Robbie.
Und irgendwas wie Babylon, Rausch der Ekstase, meinst du
den? Ja, genau. Ja, spielt genau. Auch Flea mit. Der spielt Flea mit.
Ja. Interessant ist, auch ein Film, der das auch behandelt, ist der Film Singing in the Rain. Hast du den mal gesehen?
Das Lied
kennt jeder.
Das Lied kennt man natürlich und
genau.
Diese eine Szene, wie er dann im Regen tanzt.
Genau, Gene Kenny und Debbie Reynolds. Das ist ein Film von 1952, ein Farbfilm, kann man auch gut gucken. Der ist im deutschen Verleih erschienen unter dem schönen Titel Du sollst mein Glücksstern sein.
Ja.
Aber also da sind wir viel später. Ne? Gene Kelly kennen wir auch aus Ein Amerikaner in Paris. Also so ein Film, der so Gershwin-Songs hat, wo ganz wild getanzt wird. Und genau, bei Singing in the Rain geht es nämlich auch genau darum, dass die Stummfilmschauspieler nicht so richtig mitkommen, weil dann noch über Mikrofone versteckt werden müssen und so.
Hm.
Genau, und dann dauert es ein paar Jahre und dann ist aber auch der Tonfilm auch in der Weimarer Republik völlig am Start. Zum Beispiel M, eine Stadt sucht einen Mörder.
Ja.
Kann man gut gucken heutzutage. Ist ein Film, wo, wie heißt er denn nochmal? Der ist dann später nach Hollywood gegangen. Einen Mörder, dieser kleine Mann mit den großen Augen. Peter Lorre, deutscher Schauspieler, spielt dann so mit bei zum Beispiel der Matheser-Falken oder Arsen und Spitzenhäubchen. Das sind so amerikanische.
Ja, den kenne ich.
Genau, und das ist Peter Lorre. Und Peter Lorre ist eigentlich ein deutscher Schauspieler gewesen. Also aus Österreich-Ungarn. Und genau, der spielt da den Mörder. In M, eine Stadt sucht einen Mörder und wird dann gejagt von der Polizei.
Mhm.
Kann man sehr gut gucken mit Gustav Gründgens. Gustav Gründgens spielt dann später in der Bundesrepublik dann den Faust immer gerne im Theater.
Ja.
Und Klaus Mann schreibt auch seinen Roman Mephisto über Gustav Gründgens. Gustav Gründgens, so eine zwiespältige Figur in der deutschen Filmgeschichte, weil, obwohl er auch homosexuell war, was bei den Nazis jetzt irgendwie nicht so gut ankam, hat er sich super mit dem Regime verstanden und da war ein ganz erfolgreicher Schauspieler dann auch noch in der NS-Zeit.
Mhm.
Genau, und da gibt es so einige interessante Filme aus dieser Weimarer Republik-Zeit, wo wir heute auch teilweise noch so Sachen kennen. Hast du zum Beispiel mal geguckt, Die drei von der Tankstelle?
Habe ich nie geguckt, nee.
Nee, das ist auch so eine kleine, so eine Operette.
Aber da ist der Song Ein Freund, ein guter Freund.
Richtig, absolut richtig, genau.
Ja, ja.
Das heißt, was ich bemerke.
Von Comedian Harmonist.
Genau, ja, genau. Wir kennen immer noch so Stücke.
Ja.
Aber wir kennen teilweise diese Filme nicht mehr.
Ja, aber das hat ja einen Revival gehabt durch die Pitstop-Werbung in den 90er
Jahren. Ja, genau.
Ja. Ja, da wurde das dann ja noch auch wieder gesungen.
Ja, ich meine nämlich auch, dass es in den 90ern, da gab es ja auch schon mal einen Comedian Harmonist-Film, da gab es Max Rabe, da gab es ja schon mal so ein kleines Weimarer Republik-Musik-Revival, ne?
Ach, stimmt, ja, genau. Also wirklich jedes Theater hat auch Comedian Harmonists aufgeführt, in Anlehnung an diesen Film auch, der dann erfolgreich war. Und so, ja. Aber was du gesagt hast, fand ich interessant, das ist ja tatsächlich zur Zeit des Stummfilms, eigentlich eine Disziplin gab in der Schauspielerei, die wirklich losgelöst von Text war.
Ja.
So. Heutzutage giltst du ja, vor allem in Deutschland, in Amerika ist das ein bisschen anders, aber in Deutschland ist es so, giltst als guter Schauspieler, wenn du vom Theater kommst, dann halt auch irgendwann in der Filmbranche Karriere machst.
Mhm.
So, und es ist immer der Verweis auf die Sprache. So, dabei ist es eigentlich, was den Film angeht, hat das gar nicht so die Tradition. So, da geht es eigentlich erstmal, als der Film anfängt, um andere Dinge.
Ja.
Also, ja.
Genau, da geht es um so. Also, das ist ja auch ganz interessant, wenn man dann, das ist im Hollywood-Film ja ähnlich wie im deutschen Film, wenn man dann diese Filme guckt, die so kurz nach dem Tonfilm sind, da hat man sich auch noch so gar nicht so richtig entschieden, wie man jetzt genau spielt.
Ja.
Also ich kann das jetzt nicht nachmachen im Podcast, aber beim Stummfilm geht es ja mal ganz stark darum, so expressionistisch mit seinem Körper zu arbeiten.
Ja, okay.
So, ja, also ja, irgendwie bedeutungsschwer in die Kamera zu gucken. Und das fällt dann weg, ne?
Ja. Ja, also in Amerika gibt es ja bis heute schon auch eine stärkere Unterscheidung zwischen guten Filmschauspielern und guten Theaterschauspielern. Das ist nicht unbedingt eins. So dieser Zusammenschluss, so, das ist ja etwas sehr Deutsches, so, ne, wenn du quasi gut auf der Bühne funktionierst, dann wird dir zugesprochen, dass du auch gut vor der Kamera funktionierst.
Genau.
Da will, glaube ich, die amerikanische Filmindustrie nicht automatisch zustimmen.
Ja, ganz anders.
Und das ist schon interessant, aber dass die Geschichte ja so erzählt wird, dabei ist die Tradition dahinter ja eine ganz andere.
Ja.
Also das ist ja, es wirkt dann so heutzutage als selbstverständlich gottgegeben in Deutschland. So als guter Theaterschauspieler bist du natürlich gut vor der Kamera auch. Klar,
ja.
Der kommt ja auch vom Theater.
Ja, klar.
Und, so. Und ich finde das oft natürlich auch überhaupt nicht gut. Also mir das Überspielte im Film von so Theaterschauspielern mit so einer präzisen Sprache und so, das geht mir voll auf die Nerven oft. Ich finde das nicht gut.
Ja. Das ist aber auch interessant, dass im Hollywood-System oder in Amerika gibt es ja diese Theatertradition gar nicht. Sondern die Leute, wenn die eine Ausbildung haben, haben die so Schauspielcoaching oder sowas. Und du merkst es ja auch dran, guckst du denn auch gerne mal einen Film im Originalton?
Ja, natürlich.
Genau.
Ja,
und da bemerkt man ja oft, dass amerikanische Schauspieler zum Beispiel sehr viel nuscheln und Dialekte sprechen und teilweise ja super unverständlich sind.
Ja, genau.
Also ich gucke auch tatsächlich oft englischsprachige Filme mit englischsprachigen Untertiteln, weil ich das dann so mitlesen kann. Weil das teilweise ja Leute dann die wildesten Dialekte sprechen in diesem Film. Hab auch mal gehört, dass auch Muttersprachler gerne Filme mit Untertiteln gucken.
Habe ich auch schon mal gehört. In Dänemark ist es wohl auch gang und gäbe, weil die Dänen sich ja auch gegenseitig nicht so richtig verstehen. Und so, da gab es mal so richtige Petitionen von so einer klaren Sprache bitte im Film, weil irgendwie ganz viele Leute das nicht verstehen, wenn die Dänen nuscheln.
Naja, also ich kann mich aber auch erinnern, dass wir mal mit unserem Englischlehrer Herr Schmidt irgendwie so einen Rap-Song gehört haben im Unterricht und der war im feinsten Oxford-Englisch ausgebildet. Er sagte, er versteht das nicht. Er versteht nicht, was sie da singen. Unser Englischlehrer. Also da gibt es tatsächlich diese Probleme.
Naja, nichtsdestotrotz ist es heute dann ja doch so, dass Sprache eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Also
Absolut.
Wir reden da jetzt ja auch darüber. Ne? Wir wollen eigentlich, wenn wir einen Film gucken, ist auch für uns irgendwie wahnsinnig wichtig, das sprachliche Erleben. Deswegen gucken wir es im Original und so. Also es spielt ja schon eine Rolle, aber es hat dann einen anderen Umgang damit gefunden. Also genau, wie gesagt, wir hören uns gerne das Nuscheln an eigentlich.
Ja.
Empfinden das als eigene Kunstform.
Ja.
Während man halt in Deutschland vom Theater kommend das nicht so gerne hat.
Ja, also das stimmt ja auch tatsächlich. Wenn du, das hat sich übrigens auch geändert. Ich arbeite ja öfter mal am Theater. Mittlerweile hat der Mikroport ja im Theater Einzug gehalten. Das heißt, die Spieler werden mit so kleinen Mikros verkabelt, die natürlich nicht ganz so klar und einfach, wie wenn man in so ein Mikro reinspricht, verstärkt werden können, aber zumindest so quasi, man spricht dann mal von gestützt werden können durch die Anlage.
Die Ausbildung läuft aber doch trotzdem immer noch.
Die läuft, aber ich bemerke tatsächlich, wenn ich so an Theatern arbeite, vielleicht ist das irgendwie auch selektive Wahrnehmung, ich habe den Eindruck, dass die älteren Kollegen, was weiß ich, 40, 50 plus, teilweise lauter sprechen können auf Bühnen und klarer als so die Jüngeren. Weil du da quasi schon in so einem System aufwächst, wo viel mit Mikroports gearbeitet wird. Was natürlich den Vorteil hat, du kannst differenzierter sprechen. Du kannst auch überhaupt mal leise sprechen. Du kannst auch mal die Szene ein bisschen intimer spielen. Aber, und tatsächlich als Theatermusiker ist das für mich natürlich auch von Vorteil, weil wenn du jetzt Musik unter Text machst, muss die halt höllisch leise sein.
Ja.
Ohne Verstärkung.
Ja, stimmt.
Ich habe übrigens auch mal gehört, dass Marlon Brando, als der so anfing, in Hollywood ein Hollywood-Star zu werden, also so, wie heißen denn diese Filme, Die Halbstarken oder Endstation Sehnsucht, Streetcar Named Desire, dass Marlon Brando so eine Art Fantasy-Akzent sich selber ausgedacht hat, so einen nuscheligen Akzent und dass das eigentlich gar kein richtiger amerikanischer Akzent ist, sondern er hat sich so einen eigenen irgendwie so am East Coast Akzent so einen eigenen Akzent sich oder Dialekt sich so raufgeschafft, den er fand, ach, dass der cool klang.
Ach genial, das ist ja wie die Deutschen, die einen Gig haben wollten und dann sich so einen amerikanischen Akzent überlegt haben, wie das so ungefähr klingen könnte.
Ja, so ein Fantasy-Akzent. Ja. Also ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder was da die genauen Zusammenhänge sind, das habe ich mal gelesen. Genau. Und jetzt aber nochmal weiter zum Weimarer Republik-Film. Dann gibt es auch noch so tatsächlich so Filme, die auch so ein bisschen progressiv sind. Zum Beispiel, ich finde den Film jetzt gar nicht so spannend als Film, aber habe ich auch nochmal geguckt. Coole Wampe ist ein Film, wo tatsächlich Bertolt Brecht mit am Drehbuch geschrieben hat. Und das ist ganz interessant für den Zeitgeist, weil das ist so ein Film von 1932, wo so deutsche Arbeiter in so einer Ferienkolonie rumhängen und sich so über soziale Probleme unterhalten. Auch Abtreibung ist ein Thema, die Kaffeekrise. Und es werden auch so Lieder von Hans Eisler gesungen und so. Mhm. Und das ist ein ganz interessanter Film, weil der ist auch nicht im Studio gedreht, sondern man sieht die Stadt so ein bisschen. Man sieht so tatsächlich so dieses Berlin mit den 4,3 Millionen Einwohnern, über das ich ja letztes Mal sprach. Und ähnlich ist auch noch, der ist ein bisschen älter, Symphonie einer Großstadt. Hast du den mal geguckt? Nee. Das ist tatsächlich noch ein Stummfilm. Der besteht eigentlich nur aus Straßenaufnahmen in Berlin.
Echt?
Ja. Also und da kann man wirklich mal so, so das Straßenleben derzeit sehen. Also so, da geht es auch so um Geschwindigkeit und den technischen Fortschritt und so. Ein Stummfilm. Genau. Und auch Mädchen in Uniform. Ein interessanter Film nochmal, wenn es so ums Politische geht. Das ist nämlich so auch eine homoerotische Geschichte in so einem Mädcheninternat. Mädchen in Uniform ist dieselbe Hauptdarstellerin wie Coole Wampe, Hertha Thiele. Die hat was am Laufen mit ihrer Rektorin. Also solche Filme gab es in der Zeit.
Interessant.
Das kennt vielleicht mehr Leute, da gibt es ein Remake mit Romy Schneider aus den 50er Jahren. Aber eigentlich so einen richtigen Kuss sieht man tatsächlich in dem Film von 1931. Mhm. Aber trotzdem, man muss trotzdem verstehen, dass natürlich Berlin, auch mit dem ganzen Jazz und den Nachtlokalen und den Nackttänzern und so, worüber wir jetzt die letzten Folgen gesprochen haben, das ist eine absolute Bubble, ne? Denn auch der Film Coole Wampe ist auch irgendwie zensiert worden. Und zwar nicht von den Nazis, sondern einfach von der deutschen Regierung, also konservativen Regierung, weil die gesagt hat, nee, Moment mal, ihr könnt jetzt hier nicht einen Film machen, wo es um Arbeitslosigkeit und so Zeug geht. Also Zensur ist nicht eine Erfindung der Nazis, ne?
Nee. Und der Zeitgeist der Nazis oder beziehungsweise die Ideologie der Nazis ist auch keine, auch keine Erfindung der Nazis, sondern die war natürlich auch schon, hatten wir, glaube ich, auch gesagt, in Teilen in der Gesellschaft, in der Weimarer Republik stark zu finden. So.
Natürlich.
Und genau, das vergisst man manchmal, wenn man über diese freizügige Zeit redet und so. Das ist halt irgendwie so schon eine Bubble gewesen, ist diese Nachtclub-Kultur. Beziehungsweise auch etwas, was man vielleicht ja gerne mitgemacht hat, aber trotzdem ja nicht unbedingt in der Öffentlichkeit vertreten haben wollte.
Genau. In anderen Teilen Deutschland lief natürlich trotzdem noch Marschmusik und Operette. Ja. Also das ist alles, meinetwegen ist auch immer eine Hauptstadt, ob jetzt New York oder Berlin, immer progressiver vielleicht als der Rest des Landes. Aber genau, das muss man sich auch klar machen, dass das in der Weimarer Republik auch so war.
Ja, ne? Naja, du trittst ran, weil du meinst, es gibt diesen Remake von diesem Film über diese lesbische Beziehung. Ja. Und dass es den Kuss in den 30ern gibt, in den 50ern aber nicht mehr.
Genau.
Das ist ja schon, das sagt, wie gesagt, wirklich was viel aus über die jeweiligen, vielleicht dann doch den Zeitgeist oder
beziehungsweise
Offenheit, die es dann in der Gesellschaft in den 30er Jahren vielleicht eher gab, als dann in den biederen 50er Jahren.
Genau, also das sagt man ja auch oft, wenn man auf die Kultur der deutschen Gesellschaft guckt, dass im Prinzip der Nachkriegsfilm, also mit einer Ausnahme, da komme ich noch zu, und auch die Musik eigentlich regressiver ist als die Kultur der Weimarer Republik.
Ja.
Genau, also weil wir oft, also quasi so was wie soziale Befreiung ging nicht mit den 68ern los.
Nee. Also die waren sowieso eigentlich filmisch in der, wenn wir jetzt über die 68er reden, die waren in der filmisch eigentlich sowieso nicht vertreten in der, Filmindustrie. Also der, wenn es da, ich meine, es gibt ja aus diesen, ich habe mich noch mal gefragt, es gibt ja diese Filme von Lümmel aus der ersten Bank oder so, ne? Wo halt so Schüler irgendwie so ein bisschen aufmüpfig sind und so.
Ja.
Aber das ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie welche gewesen wären, die mit so einem anderen, mit so anderen pädagogischen Idealen um die Ecke gekommen wären, sondern das war ja trotzdem was wahnsinnig Biederes und Konservatives und so.
Genau.
Wie Heinz Erhard oder.
Richtig.
Oder, also das, dieser ganze Kram, das ist ja nicht so, diese Aufmüpfigkeit, die da drin steckt, ist immer eingehegt in ein großes konservatives Miteinander irgendwie. Also das, wo eigentlich keiner wirklich aus der Reihe springen.
Nee, genau. Also das geht wirklich im, erst los so im neuen deutschen Film der 70er Jahre. Das ist also Volker Schlöndorff, Fassbinder, auch Werner Herzog und so, dass Film progressiver wird in Deutschland. Ne? Also die Blechtrommel, solche Sachen. Das ist alles zeitversetzt. Und sonst ist der deutsche Film nach dem Krieg erstmal Heimatfilm.
Ja.
Also das Weiße Rössel, hier Filme mit Peter Kraus und wie heißt die, zwei kleine Italiener?
Weiß ich gerade nicht, hab ich vergessen.
Peter und Conny Fröbes.
Conny Fröbes.
Wie sie da im Tretboot über den Wolfgangsee fahren und so. Das ist auch wirklich noch 60er. Das ist ja interessant. Oft guckt man so Sachen aus den 60ern und denkt, das ist 50er. Aber das ist irgendwie alles wahnsinnig lange noch sehr konservativ.
Ja, das ist wirklich manchmal schwer in den Kopf reinzubekommen, dass zur gleichen Zeit, wie diese Filme dann auf der Leinwand laufen, irgendwie man schon irgendwie die Rolling Stones oder die Beatles irgendwie hören konnte.
Ja.
Also ich finde das wirklich, manchmal kriege ich das nicht in den Kopf.
Nee, absolut. Ja, geht mir genauso. Genau. Also kann man gut gucken, diese Filme, Mädchen in Uniform, Tonfilm, M, eine Stadt sucht einen Mörder. So, das sind auch wirklich Filme, die kann man heute immer noch gut gucken, ne? Die sind jetzt nicht, also klar ist das alles aus einer anderen Zeit, aber die ist auch interessant, die Sprache zu hören. Bei M, eine Stadt sucht einen Mörder, ist zum Beispiel interessant, dass man da Leute reden hört in so einem schlesischen Dialekt,
ja,
den es heute nicht mehr gibt. Also weil quasi die jetzt diesen Teil Deutschlands nicht mehr gibt.
Ja.
Genau, und dann nochmal, wer ein Mubi-Abo hat, jetzt gerade kann man da gucken, Menschen am Sonntag.
Ah ja.
Das ist wirklich völliger Wahnsinn. Das ist auch von 1930, glaube ich, ist ein Stummfilm und das ist so eine Art Studentenfilm.
Ja.
1930, genau. Ist 74 Minuten lang. Und zwar ist das ganz interessant, das ist so ein Stummfilm, wo so Berliner junge Leute einen Ausflug an den Wannsee machen.
Ja.
Und du siehst die aber, das ist halt auch on location gedreht und du siehst die so in ihrem Alltag. Also wie die schwimmen gehen, Würstchen kochen, wie die so ein tragbares Grammophon dabei haben, also quasi die Boombox der Weimarer Republik. Und wirklich super. Also, und da kriegt man auch wirklich so Zeitgeist mit, weil dann zum Beispiel sich so ein Pärchen streitet und die sich so Eifersüchteleien haben und sich gegenseitig ihre Postkarten mit berühmten Stars kaputt machen. Weil man hat sich dann zum Beispiel so kleine Fotos aufgehängt, wo dann Willy Fritsch drauf war oder sowas.
Ja.
Ganz irre. Gerne mal gucken, super spannend. Ist auch nur 74 Minuten lang. Und interessant ist, wer hat diesen Film gedreht? Also wer hat am Drehbuch mitgearbeitet? Wilhelm Wilder. Kennst du den?
Nee.
Wilhelm Wilder, nee Quatsch, nicht Wilhelm, Bullshit, Samuel Wilder ist dann nämlich ausgewandert, auch vor den Nazis, nach USA und hat dann als Billy Wilder,
okay, ja. Alles klar.
Ja, so, natürlich. Und jetzt, genau, Billy Wilder hat also natürlich diese ganzen, manche mögen es heiß, 1, 2, 3, auch ein super Film aus den 60er, der spielt im geteilten Berlin, im Umfeld des Coca-Cola-Fabrikanten, des amerikanischen.
Mhm.
Und, also aber auch viel so Film Noir gedreht, also quasi der wichtigste Regisseur seiner Generation wahrscheinlich oder einer der wichtigsten. Und ganz interessant ist, ich hatte doch ja noch letztes Mal über Der Blaue Engel gesprochen.
Ja.
Die Filmmusik von Der Blaue Engel hat geschrieben Friedrich Holländer, der erste Pianist der Weintraub-Syncopators. Dann ist dafür eingestiegen bei den Weintraub-Syncopators am Klavier, der das auch arrangiert hat, Franz Wachsmann. Franz Wachsmann, Pianist und Arrangeur, auch jazzkundig. Filmmusikkomponist, damals in der Weimarer Republik, ist auch ausgewandert und hat dann als Franz Waxman, da das CH durch ein X getauscht, hat der in Hollywood Filmmusiken gemacht. Zum Beispiel für Sunset Boulevard von Billy Wilder, aber auch zum Beispiel für Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock.
Hitchcock, ja.
Wo James Stewart mit dem gebrochenen Bein die ganze Zeit in den Hof spannert.
Ah, okay. Ich dachte, Hitchcock hätte immer mit diesem Herman zusammengearbeitet.
Alfred Herman, nee, wie heißt er?
Bernard Herman,
genau. Ja, nicht ausschließlich. Ja. Auch Franz Waxman. Interessant, ne? Also wie sich da quasi die Spuren der Weimarer Republik, so ein bisschen wie mit den beiden Boys von Blue Note, quasi so aus der Weimarer Republik dann nach
Hollywood. Ja, es war halt eine große Unterhaltungsindustrie. Die Leute hatten natürlich eine gewisse Expertise hier in Deutschland. So ist natürlich klar, dass die da in Unterhaltungsindustrie offenem Land wie den Vereinigten Staaten irgendwie Anschluss finden konnten. Das stimmt, aber es ist interessant, wie vielen Ecken und Enden man die dann so wiederfindet.
Ja, Und ich meine, es wird auch immer natürlich jetzt auch gerade, wir sprechen viel über Migration, wir sprechen auch viel auch von der Abschottung Europas und der USA und auch wir sprechen auch oft so über dieses migrantische Milieu, postmigrantisch, auch wie schwer das ist, in einer anderen Kultur Fuß zu fassen. Aber ich finde das doch interessant, auch nochmal vielleicht zu erzählen, anhand dieser Beispiele, dass es ja auch Zeiten gab, wo das, also viele Migranten haben auch wahrscheinlich auch in den USA schwere Schicksale gehabt, aber es war möglich, in dieser Zeit da Fuß zu fassen und da irgendwie seine Karriere weiterzuführen. Also es gibt da durchaus diese Erfolgsgeschichten, was ich ja wirklich schön finde, da irgendwie nochmal so die auch mal zu beschreiben. Du meinst
speziell im Kulturbetrieb?
Du ja, zum Beispiel, ja, aber dass halt ein Billy Wilder dann in Hollywood gedreht hat oder ein Franz Waxman und so, genau. Manche sind auch zurückgekehrt oder so, aber von Schönberg wollte keiner was wissen in Kalifornien, aber manchmal hat es auch geklappt.
Der hat doch Dave Brubeck unterrichtet.
Ja, genau. Kein Take Five ohne...
Ohne Schönberg.
Ja, naja, und ich meine, das ist natürlich auch ein alter Take, aber natürlich, ich bin tatsächlich, wenn man so sich diese ganze Kultur und auch so diese Abwanderung gerade so der jüdischen Künstler in die USA anguckt, finde ich das wirklich bestürzend, wie durch die NS-Zeit Deutschland kulturell ausgehöhlt wurde, ne?
Ja, absolut, ja, ja.
Also,
da wurde wirklich einiges,
ja.
Also da haben wir wirklich einiges auch an Humor verloren, das müssen wir auch einfach wirklich sagen. Das könnte ja wirklich, was dann übrig geblieben ist nach dem Zweiten Weltkrieg, ist ja dann halt wirklich dieser Heinz Erhardt in allen Ehren. Ich mag das gerne und so, Heinz Rühmann, Heinz Erhardt und so, aber das war's. So. Und dann hat es auch nochmal 20 Jahre gedauert, bis irgendwie Otto Waalkes mal so ein bisschen was Anrüchigeres machen konnte, so.
Ja.
Und dass man da irgendwie, also da was so die humoristische Kultur in Deutschland angeht, da war wirklich einfach dadurch, durch den Wahnsinn, den die Nazis da getrieben haben, einfach wirklich lange so eine Ebbe, dass wir zu Recht bis heute da einen Humorkomplex haben.
Ja, 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 aber auch ein Kulturkomplex, ne? Also das ist auch zu Recht, so sind wir auch selber schuld.
Ja.
Aber das ist doch trotzdem immer krass zu sehen, wie dann so diese, wenn man diese Spuren aus der Weimarer Zeit weiterverfolgt, was da Menschen in anderen Ländern.
Ja.
Also auch vor allen Dingen in den USA, was die dann da großes, also was sie dann da Tolles geschaffen haben. Ne?
Ja.
Also 1933 kommen die Nazis an die Macht und im Prinzip wird der Film dann auch gleichgeschaltet. Das heißt, hast du ja auch letztes Mal schon beschrieben, die Kultur wird dann im Prinzip vom Staat, von der Reichskulturkammer bestimmt. Personifiziert durch Josef Goebbels, natürlich den Propagandaminister. Und da ändert sich dann viel im deutschen Film. Genau, es gibt aber auch diese zweite Doku von Rüdiger Suchsland, Hitlers Hollywood, wo man aber auch noch mal so in ganz interessante Sachen findet, die so ihre Spuren bis heute haben. Ich meine, ein Film, der zumindest früher auch ab und zu mal im Fernsehen lief, ist ja die Feuerzangenbowle, oder?
Mhm, genau, Heinz Rühmann, ne?
Ja, also ich finde es auch interessant, also
Also der beste Witz in diesem Film, ne, das wurde mir damals schon erzählt, so ist halt dieser Pfeifer mit einem F oder zwei und dann sagt er mit drei, so, und das fanden halt so, also die als gegen diese Obrigkeiten so aufzubegehren, zu sagen, haha, ich bin so ein bisschen klüger als du, und das fanden meine Eltern und ich glaube deren Generation unglaublich witzig, und das ist so der beste Gag in diesem Film.
Ja, ja,
so, also ich, klar. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich ihn empfehlen kann.
Ich habe den mal gesehen in irgendeiner, glaube ich, irgendwann mal im Kino, aber das ist auch wirklich, da war ich noch Schüler, glaube ich.
Ja.
Da geht es darum, dass Heinz Rühmann sich so, der ist Lehrer und verkleidet sich wieder als Schüler und treibt dann so Schabernack, ne?
Genau.
Ich weiß es nicht mehr genau. Also, was man sagen muss, es gab dann halt verschiedene Regisseure und Schauspieler, die in Deutschland geblieben sind, mehr oder weniger systemkonform. Also Heinz Rühmann war ein absoluter Liebling des Regimes, ist aber ja auch irgendwie in der BRD immer noch irgendwie da anerkannt gewesen, ne? Also ich weiß, dass, wie heißt diese Whisky-Bar in der Wiener Straße, wo wir ab und zu mal waren früher?
Das Madonna?
Ja, oder so. Oder Maria? Madonna?
Die Madonna, ja.
Die Madonna. Da hängt zum Beispiel so ein Bild von Heinz Rühmann an der Wand. Also irgendwie, also.
Da wird gedeutschtümmelt, oder was, in der
Madonna? Ja, ja, also wie gesagt, ich meine, es ist ein schmaler Grat. So natürlich irgendwie, was es ja gab in der von Goebbels, war die Liste der Gottbegnadeten. Hast du das schon mal gehört? Also das ist nämlich ganz interessant. An irgendeinem Punkt hat quasi Goebbels und sein Ministerium eine Liste angefertigt von gottbegnadeten Kulturschaffenden, die quasi vom Kriegsdienst ausgenommen waren. Da gab es auch verschiedene Abstufungen, da gab es die Superliste und dann auch noch so.
Und da die mussten nicht an die Front, weil wir brauchten die für Kulturpropaganda.
Genau. Und da war zum Beispiel Richard Strauss drauf. Da war dann auch der spätere Dirigent der Berliner Philharmoniker, stimmt das? Wilhelm Furtwängler?
Ja.
Waren das die Berliner?
Also Furtwängler weiß ich auf jeden Fall, dass das so, dass der so aktiv war. Das
ja.
Weiß man ja über ihn. Das ist übrigens der Großvater der Tatortkommissarin, oder? Von der Furtwängler.
Ja.
Also Großvater oder Urgroßvater.
Auf jeden Fall. Ja, das ist ja auch eine, so eine Kulturfamilie, genau.
Ja.
Die waren da drauf. Auch Otto Falkenberg, der Leiter der Münchner Kammerspiele, gibt es heute immer noch die Otto-Falkenberg-Schule. Ich will auch wirklich nicht sagen, dass diese Leute alle stramme Nazis waren, ne? Sondern das waren aber Leute quasi, die dem Ministerium wohl gelitten waren und dadurch halt so Sonderrecht hatten. Und das ist eine lange Liste, wo auch tatsächlich viele Musiker drauf sind und auch unterteilt in Komponisten, Dirigenten, Geiger, Cellisten, Organisten, viele Schauspieler. Ja,
also genau, der Ruf von Heinz Rühmann oder aber auch einem Hans Albers war ja trotz der ganzen Filme, die er für die Nazis eigentlich gedreht hatte, oder beide ja, waren ja ungebrochen. Also der galt noch lange Zeit danach als, also Ausnahmeschauspieler, beide eigentlich.
Ja, also Hans Albers war tatsächlich mit einer Halbjüdin, also in der Nazi-Einordnung verheiratet, hat dann mit seiner Frau die Verabredung getroffen, dass sie ins Exil nach England geht und er ist in Deutschland geblieben. Ja. Also sie ist dann über die Schweiz nach England, seine Frau. Und aber das gab es quasi so ein bisschen in Abstufung, aber klar. Das ist aber, davon ist natürlich auch die NS-Zeit geprägt, dass da irgendwie, also Kunstschaffende irgendwie entweder migrierten oder sich irgendwie mit dem System da arrangierten. Oder auch natürlich, also ich ehrlich gesagt, von Heinz Rühmann, der ein absoluter Star war in Nazi-Deutschland, war das sicherlich auch ein guter Gig. Ne? Also ich glaube nicht, dass der, das müssen wir aber mal nachforschen. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, es ändert sich dann in der Nazi-Zeit der Film, es gibt plötzlich so Propagandafilme, ne?
Ja.
Hitlerjunge Quecks ist so ein Film über so einen Hitlerjungen zum Beispiel. Jud Süß.
Ja, ist also das bekannteste Beispiel.
Ja, genau, ist so ein Propagandafilm von auch einem der Top-Nazi-Regisseure, Veit Harlan.
Ja.
Auch guter deutscher Name, ne? Veit. Und natürlich aber auch Leni Riefenstahl.
Genau.
Da gibt es ja zum Beispiel diesen Olympia-Film.
Ja.
Und diesen Film über den Reichsparteitag, Triumph des Willens. Leni Riefenstahl, auch visionäre Kamerafrau. Also es war da wohl ja auch quasi jenseits der Ideologie auch bewundert aus Hollywood, was sie da auf die Beine stellt.
Genau, also einfach technisches Handwerk.
Ja.
Das war absolut top, muss man wohl sagen.
Ja.
Ne? Für die damaligen Verhältnisse war das.
Da gab es auch vor einiger Zeit, vergessen, wie die heißt, gab es im Kino so eine Doku über Leni Riefenstahl, glaube ich, produziert von Frau Maischberger, die Sandra Maischberger, die so Einsicht hatte in so alte Interviews.
Ah, okay.
Kann man sich angucken. Interessant bei Leni Riefenstahl, dass die im Prinzip bis zum Ende auch immer gesagt hat, nö, sie wusste von nichts und sie hat damit nichts zu tun. Ihre Kunst ist unideologisch. Interessant übrigens auch, wo so ein Vorwurf, dass Rammstein Nazis wären, herkommt, ist ja, weil die in ihrem Musikclip für den Song Stripped ja diesen Olympia-Film von Leni Riefenstahl zitieren.
Mhm.
Kann sich daran erinnern?
Ja, ich kann mich daran erinnern.
Ja.
Und genau, an diese Herleitungen auch. Und ja, ob sie es nun sind oder nicht, ist so ein bisschen egal. Die sind wahrscheinlich einfach doof.
Ja.
Also wie aus heutigem Gesichts, heutiger Betrachtung, immer so, ja gut, whatever. Also die haben ja die ganze Zeit da irgendwelche, also man bei Rammstein spielt man mit einem starken R und bestimmten Ästhetiken, die ja sowieso daran erinnern. Also es hat die ja nie gescheut, das muss man ja schon einfach
sagen. Genau, also Rammstein macht den Riefenstahl-Move und sagen, nee, das ist alles nur Zitat und Ästhetik.
Ja.
Hat nichts mit Recht zu tun, mit Nationalsozialismus zu tun.
Genau, man muss ja aber sagen, die Ausrede für was Leni Riefenstahl da angeht, wahnsinnig schlecht, weil zu der Zeit sowieso nur noch Kunst durch die Reichskulturkammer ja nur noch Kunst erlaubt war, die für Propagandazwecke genutzt werden kann. Alles andere sollte eigentlich gar nicht mehr existieren.
Genau. Also
Kunst hatte nur noch einen einzigen Zweck.
Genau, und da gibt es halt Abstufungen. Es gibt halt Filme, die sowas wie die Feuerzangenbowle, so eine heitere Komödie, wo man sagen kann, ja, das ist so Unterhaltung. Aber es gibt natürlich auch knallharte Propagandafilme. Also, wie gesagt, bin ich mal in dieses Nazi-Film-Rabbit-Hole gegangen und habe da irrsinnig viele Filme geguckt aus der Zeit. Was sehr interessant ist, das ist im Prinzip die Nazi-Version von so einem Berliner Start-up-Film heutzutage. Und zwar der Film Die vier Gesellinnen. Mhm. Das ist völlig irre. Das ist so ein Film, wo so vier junge Frauen, unter anderem auch, wie heißt sie, diese Schwedin, die dann bei Casablanca mitspielt. Bergmann.
Ingrid Bergmann,
genau. Ja. Mitspielt, die irgendwie Deutsch, war eine Schwedin, konnte aber Deutsch und hat die vier Gesellen. Genau. Und das ist nämlich ganz interessant, weil das sind so vier junge Frauen in Berlin, die wollen so eine Werbeagentur gründen. Mhm. Und der Film endet aber damit, dass sie alle merken, die Arbeit, das ist irgendwie nichts für uns, wir wollen lieber heiraten. Und dann kehren sie alle in den Hafen der Ehe ein. Und das ist so quasi die Nazi-Version von so einem,
ja.
von so einem, der Nazi-Take auf Berliner Startups. Also, ganz interessant.
Die wollen lieber heiraten und kochen und so dann.
Genau, ja, das merken die dann. Also da gibt es aber wirklich interessante Filme. Und hatte ich ja vor zwei Folgen schon mal drüber gesprochen. Wir machen Musik, dieser Film von Helmut Keutner.
Ja.
Mit, wie heißt sie? Entschuldigung, mein Namensgedächtnis.
Ilse Werner.
Ilse Werner, sorry, genau. Ja. Mit Ilse Werner, Kunstpfeiferin. Hast du jetzt auch nochmal reingehört? Habe ich dir einen Ausschnitt geschickt? Ist schon auch Jazz, oder?
Ich würde sagen schon, ja.
Ja, ja.
Für mich ist das Jazz. Also, ist halt, ja, also natürlich ist Ellington geiler, so, aber ich weiß, also ja, doch, würde ich sagen.
Ja, ja, also das muss man auch tatsächlich genau nochmal sagen. Auch in den 30ern und 40ern war quasi die Musik. Auch in Deutschland war jazzified, also jazzifiziert. Ja, also
du kamst gar nicht raus mehr aus der Nummer. Deswegen fiel es den Nazis ja auch so schwer, so allgemeine Verbote auszusprechen wahrscheinlich, weil das so in der DNA der Tanzmusik schon drin war. So, ne? Also und, dann haben sie ja eben versucht, halt das auszumachen an so Parametern wie zum Beispiel Sprache, ist der Text auf Englisch oder
genau.
So. Ne? Aber halt, die haben sich halt über die Synkopen konnten sie ja auch nicht ran, weil dann hätten sie ja Bach verleugnen müssen und so. Also das hat alles irgendwie nicht geklappt. So. Deswegen, klar, wenn du dann halt so solche Filme siehst und solche Musikausschnitte, ich würde sagen, ist das Jazz, was einen dann wundert, weil eigentlich sollte es doch verboten sein zu der Zeit. Aber Ilse singt auf Deutsch, deswegen geht's wieder.
Ja, genau. Ja. Also genau, wir machen Musik, kann man gut gucken. Und ich würde echt wirklich auch empfehlen, diese Filme von Helmut Keutner, die kann man gut gucken. Es gibt noch einen Film, Romanze in Moll. Das ist so, da fängt so eine, hat eine verheiratete Frau eine Affäre mit so einem Komponisten. Also will nicht zu viel spoilern. Und der ist so ganz impressionistisch gefilmt. Sehr viel Studio, sehr viel so weiches Licht und so Filmtricks. Aber was ich wirklich beeindruckend finde, heute auch zu gucken, ist ein Film, der heißt Unter den Brücken. Mhm. Der ist wirklich in Kriegszeiten gedreht auf so einer Havelfähre. Und das ist quasi so eine Dreiecksgeschichte zwischen einer Frau und zwei Männern, die auf so einer Havelfähre da die Havel rauf und runter fahren. Und der ist wirklich... Der hat so eine ähnliche Dynamik wie dann eigentlich so 50er Jahre französische Nouvelle Vague-Filme. Also wie sowas wie die Außenseiterbande oder Jules und Jim, so Filme, die so Dreiecksgeschichten haben und so. Also sehr wahnsinnig irgendwie moderner Film für die Zeit.
Ja.
Kann man gut gucken. Und natürlich möchte ich auch nochmal klare Empfehlung aussprechen: Farbfilm, gerade für uns als Hamburger, Hummel Hummel, Große Freiheit Nummer 7. Gibt es auf YouTube eine hervorragende, hochauflösende Kopie zu finden mit dem, der ist ja in Hamburg ja auch so eine Art Schutzheiliger, ne, mit Hans Albers.
Ja.
Und das ist auch ein ganz interessanter Film, der wurde dann auch von der Zensur nicht gezeigt. Also nur an so ein paar Frontkinos und in Prag, glaube ich. Den haben sie da haben sie gesagt, das ist eigentlich nicht so erbaulich, weil da auch so außereheliche Liebeverhältnisse eine Rolle spielen. Und Hans Albers ist auch irgendwie so ein abgefuckter alter Säufer und so, das war auch, hat den Nazis dann irgendwie dann doch nicht so gefallen.
Mhm.
Also obwohl, also die Mittel waren da, den Film zu drehen. Interessant ist, in diesem Film ist nichts von Nazis zu sehen. Also die haben, es gibt Szenen, die sind im Hamburger Hafen gedreht. Dafür wurden so die großen Hakenkreuze auf der Blom- und Vosswerf wurden abgehangen, weil man den Film quasi so zeitlos spielen lassen würde. Der Krieg spielt auch keine Rolle in dem Film. Also während in anderen Filmen der Krieg auch thematisiert wird. Und man merkt aber, es geht eigentlich so um abgefuckte, traumatisierte Männer. Also ja. Hans Albers ist im Prinzip ja wie so ein Kriegsveteran oder sowas, der eigentlich wieder zur See möchte. Ist natürlich, also ist natürlich alles so ein bisschen Deutungssache. Aber das ist wirklich super interessant zu gucken, weil da auch Hans Albers singt, also die Klassiker hier auf der Reeperbahn nachts um 12:30 und La Paloma in der deutschen Version, mit dem Text übrigens auch von Helmut Keutner, dem Regisseur. Und man sieht das Hippodrom in Hamburg, also zumindest eine Nachbildung. Also die Kiez-Szenen sind im Studio gedreht. Ich weiß, das Hippodrom ist sicherlich auch eine, ist sicherlich auch ein Studio. Aber es ist ganz interessant, da gab es auf der Reeperbahn in Hamburg so ein Laden, wo quasi man, das war so ein rundes Lokal und außenrum konnte man sitzen und in der Mitte ritten so Pferde rum.
Ah, okay, alles klar. Das ist
und
das
Hippodrom, okay. Und da gibt es auch dann konnte man zum Beispiel, wenn man 2 Runden auf einem Esel reiten konnte, hat man Freigetränke bekommen, ohne abgeworfen zu werden. Also das ist eine ganz andere Form von Abendunterhaltung.
Ja, bestens. Also finde ich, könnte man heute immer noch machen. Vor allem in Hamburg, da gibt es doch so viele Wendy. In den 90er Jahren, wo, weiß ich noch, so viele, gerade in den gut betuchten Bezirken in Hamburg, gab es so viele Pferdemädchen, haben wir die genannt.
Ja, vielleicht
durch die Wendy.
Genau. Vielleicht könnte man da ein ganz neues so eine Zuschauerschaft akquirieren.
Also wenn man Kinder, weibliche Kinder eines bestimmten Standes, die aus Haushalten, die sich ein Pferd leisten können.
Ja.
Das ist in Hamburg ein dickes Ding, deswegen würde ich eigentlich das Hippodrom, das könnte man eigentlich nochmal wieder an den Start bringen.
Ja, oder wenn man es sich nicht leisten kann, zumindest träumen von einem Pferd.
Und dann vielleicht da so ein Musical aufführen, Bibi und Tina oder so.
Ja.
Das wäre doch nicht schlecht. Ich habe da viele Ideen.
Ist Bibi und Tina vielleicht die heutige Version des Hippodroms? Also bedient, drückt Bibi und Tina dieselben Knöpfe wie das Hippodrom damals. Naja, also der Film ist wirklich interessant. Also auch Prostitution und so diese ganze Sünde, das sündenhafte Leben der Reeperbahn wird da thematisiert. Die zwei der Protagonisten, also auch Ilse Werner spielt übrigens wieder mit, fahren auch nach Blankenese zum Tanztee.
Ah, der Tanztee, ja. Genau. Was ist das denn eigentlich? Das ist nämlich ein Begriff, der mir auch im Privaten mal untergekommen ist,
also
in der Ahnenforschung. Was ist denn der Tanztee?
Ja, ich glaube, es gibt auch so ein Lokal da im Treptower Park, wo sowas auch mal angesagt war. Ich glaube, man ging Sonntag, also statt ins Berghain am Sonntag, ging man zum Tanztee.
Genau, und da wird kein Alkohol getrunken, deswegen Tee.
Doch. Also das ist auch, finde ich übrigens auch sehr interessant, dass da Ilse Werner und Hans Albers auch die Schnäpschen am Zischen sind. Mehrmals im Film.
Okay,
also klar. Und auch es wird auch Pfeife geraucht.
Okay, dann war das so ein Tee mit Schuss.
Ich glaube, das Tanztee ist, glaube ich, also in ganz großen Anführungszeichen Tanztee. Also okay. Das ist also ein super Film. Also was der, wo man wirklich, finde ich, ganz toll auch nochmal so die Zeit sieht und auch so ein bisschen das Vergnügungsding und auch natürlich Hamburg so ein bisschen. Also wie gesagt, es gibt Studioaufnahmen, es gibt aber auch Aufnahmen am Hafen. Also, die kann ich empfehlen von Helmut Keutner. Und dann, um nochmal das abzuschließen, wir sprachen ja über diese Restauration so in der Kultur in den 50er Jahren, dass da alles ganz spießig wurde. Man redete dann auch nicht über die Nazis, ne? Das erzählen ja auch Leute in älteren Generationen, dass in der Familie nicht drüber geredet wurde.
Ja.
Es gibt aber ganz kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, gibt es so ein ganz kurzes Zeitfenster, wo es den Trümmerfilm gibt. Also so Filme, die sich explizit mit der NS-Zeit auseinandersetzen. Gibt zum Beispiel ganz bekannt, ist mit Hildegard Knef dieser Film Die Mörder sind unter uns.
Ja.
Wo es Hildegard Knef kommt auch wahrscheinlich aus einem KZ, das wird nicht so ganz klar, wieder nach Berlin und trifft so einen traumatisierten Kriegsveteran, der bei so Pogromen der Wehrmacht dabei war. Also das wird dann ganz kurz nach dem Krieg wird sowas noch kulturell aufgearbeitet. Und dann gar nicht mehr.
Ja, teilweise war es ja einfach die Kulisse, die sie dann hatten. Ich glaube, die alte Verfilmung von Emil und die Detektive, die spielt auch noch in den Trümmern.
Wirklich?
Ja, musst mal gucken. Also da siehst du auch einiges noch an Trümmern.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob das da groß Thema ist, aber da kamen sie nicht so richtig drum
rum. Nein.
Waren einfach Kulisse.
Nein, Trümmer heißt das natürlich wegen Trümmerfilm. Aber auch die Themen. Es gibt dann später erstmal ganz lange keine Filme mehr in Deutschland, die sich damit auseinandersetzen.
Ja.
Also es gibt auch kurz nach dem Krieg, gibt es in Italien, wie heißt der, Rossellini, da gibt es ja Deutschland im Jahre Null und so oder Rom offene Stadt, so Filme, die sich auch auseinandersetzen, so mit Nachkriegszeit.
Das packt man kulturell erstmal über Dekaden nicht an.
Ja.
Stimmt, ja.
Und dann gibt es aber auch von Helmut Keutner einen völlig irren Film, gleich von 47, auch in den Trümmern von Hamburg gedreht. Also wenn man, also krasser Switch, ne? Eben dreht er quasi noch Filme, die völlig unpolitisch sind.
Ja.
Und plötzlich dreht er dann einen Film, der heißt An jeden Tagen. Kann ich auch empfehlen, der wird erzählt aus der Perspektive eines Autos. Da wird nämlich in den Ruinen von Hamburg ein Auto ausgeweidet von so Mechanikern. Und dann sagt das Auto, also ich erzähle euch mal meine Geschichte, ich sollte eigentlich 1000 Jahre alt werden, wurde aber nur 12 und erzählt dann in so kleinen Episoden dieses Auto die NS-Zeit nach, von wirklich okay. von Machtergreifung bis Ende des Krieges.
Ja.
Also nochmal kleine Filmtipp-Empfehlung von mir.
Interessant. Naja, man muss dazu natürlich sagen, dass auch in der Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg und auch in der Politik die Ideologie ja nicht verschwunden war und da wahrscheinlich auch Entscheidungsträger und Leute, die halt auch Filme finanzieren mussten, auch davon noch deutlich stark geprägt waren. Deswegen hatten die wahrscheinlich, gibt es davon wahrscheinlich nicht so viele von diesen sogenannten Trümmerfilmen oder von solchen, dem Autofilm, den du gerade erzählst.
Ja, ja.
Finde ich aber ganz interessant. Ist das so ein bisschen der Vorläufer von Dodo und Herbie?
Herbie, ein toller Käfer.
Ja, genau.
Sprechende Autos, ja, stimmt. Oder natürlich von dem Disney-Film Cars.
Genau.
Ja. Also das ist da quasi, ja, ja, genau, stimmt. Also Helmut Keutner ist eigentlich der geistige Vater von Cars. Ja. Absolut. Ja, genau, also ich hoffe, das war so ein bisschen interessant. Ich wollte mal so einen kleinen Abriss machen und dann mal so ein bisschen reinschnuppern in dieses ganze Thema Film, weil wir uns ja nochmal so ein bisschen der Weimarer Republik widmen wollten.
Ja,
jetzt ist vielleicht auch, vielleicht ist jetzt auch endlich Schluss mit History Month. Mal gucken, was wir im nächsten Monat machen.
Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Bücher, die ich nochmal aufschlage.
Okay.
Da kommen noch ein paar Nachträge. Nein,
Nazi-Nachträge.
Ja.
Ja. Sehr gut. Ja. Also, aber
alles klar. Genau,
das hat uns beschäftigt. Gut. Hast du noch was, um den Podcast auf eine heitere Note zu enden?
Ja, bestimmt.
Also, mir ist nämlich noch was aufgefallen. Und zwar sprachst du doch davon, dass es du sprachst über irgendeine Person, die Jazzbratsche spielt.
Ja, Benny von Gutzeit. Benny von Gutzeit.
Ja, heißt schöne der. Grüße.
Ja, liebe Grüße.
Lieber Benny, was mir aufgefallen ist, ich habe dann irgendwie nochmal gedacht, okay, die Bratsche ist ja eigentlich wie eine Geige. Man könnte ja im Prinzip sagen, ja, Jazzbratsche ist jetzt ja gar nicht so anders wahrscheinlich als Jazzgeige. Da kann man sich einfach bedienen an der Spieltechnik.
Ja.
Da gibt's ja etablierte Jazzgeiger, ne? Venuti, Grappelli, haben meistens solche Namen, italienische Namen. Und dann ist mir aber aufgefallen, das Problem an der Bratsche ist ja, das leidige Thema ist, die Bratsche wird ja nicht im Violinschlüssel notiert, sondern? Auch nicht im Bassschlüssel, sondern im Altschlüssel.
Im Altschlüssel. Was steht da unten auf der untersten Linie?
Der, auf der untersten, das müsste ich jetzt nachzählen, ich kann wirklich nicht fließend Altschlüssel lesen, aber dieses C hier, ich mache mal das Vibrato aus, damit es schön klar ist, das wird ja im Violinschlüssel auf der ersten Hilfslinie unten notiert, das Mittel-C. Hm. Ne?
Ja.
Im Altschlüssel, der ist ein bisschen tiefer, da wird genau dieses C da notiert, auf der Linie, wo im Violinschlüssel das H ist, also dieses.
Ja, da wird das der Ton, also den, okay.
Es ist halt alles eine Oktave und eine Linie versetzt.
Okay, das heißt, wenn man sich verspielt,
dann meistens eine Note daneben.
Ja, okay. Also, da kann man nicht faken. Ja?
Also habe ich auch bisher noch nicht so einen richtigen Shortcut gefunden, um den Altschlüssel zu lesen.
Ja.
Es gibt ja so Tricks. Zum Beispiel, wenn man einen Baritonsaxophon eine Note lesen möchte, das in S notiert ist, da kann man einfach quasi einen Bassschlüssel lesen und die Vorzeichen ändern.
Ja.
Und kannst dann leichter lesen. So einen Trick kenne ich für einen Altschlüssel nicht. So, jetzt habe ich aber geguckt, da hängt ja ein Rattenschwanz an Konsequenzen für die Jazzbratscher dran. Ich habe mal recherchiert, es gibt das Rearbook nicht im Altschlüssel.
Ja, das kriegen die hin.
Ja, aber das ist ja, das fand ich interessant. Man muss dann das im Violinschlüssel lesen. Also das ist eine absolute Marktlücke vielleicht. Also ob der Hal Leonard Verlag, der das Rearbook rausgibt, also diese Noten, Jazz-Notensammlung, ob die das nicht vielleicht auch mal im Altschlüssel rausbringen wollen.
Das wäre ganz gut.
Für die Jazz-Bratscher.
Andererseits gibt es natürlich die App, da kannst du ja einfach wahrscheinlich... Aber da kannst du ja transponieren und das dann halt so lesbar machen.
Nein, aber die Akkorde werden nicht anders. Die Akkorde sind gleich, es ist nur der Schlüssel anders. Es ist kein transponierendes Instrument, sondern also die Akkorde sind dieselben, nur die Melodien.
Ah, verstehe.
Also das Charlie Parker Omnibook im Altschlüssel.
Ja.
Das gibt's nicht.
Ja, ich werde mal Benny anschreiben und fragen, wie er das macht.
Ja, mach das mal. Vielleicht können wir da einen O-Ton bekommen.
Ja. Genau. Ansonsten, nächstes Mal gibt's auch wieder Empfehlungen. Wir müssen auch mal wieder mit über Musik reden. Diesmal wahrscheinlich freut ihr euch sowieso so dermaßen darüber, dass der Graf zurück ist. Deswegen, da lohnt es gar nicht, euch mit Jazzmusik weiter zu nerven.
Wer ist der Graf?
Nicht unheilig.
Der Graf unheilig? Ist er wieder da?
Er ist wieder da.
Wirklich?
Ja.
Wie lange war er weg?
Ich glaube, der hat sich mit großem Buhai vor so knapp 10 Jahren verabschiedet und jetzt hat er irgendwie lange im Studio rumgehangen und gemerkt, er kann nichts anderes, er muss wieder auf die Bühne, der Graf ist zurück. Wir sind geboren, um zu leben, das muss man ja schon sagen.
Also da kann ich mich auch erinnern, dass der mal performte, irgendwo bei irgendeinem Songcontest oder sowas, in so einem Bühnenbild, wo so ganz große, rote, lange Fahnen von der Decke hingen. Also auch ein Schelm, wer da Böses denkt.
Ja, genau. Der hatte auch so bestimmte Ästhetiken, die er da bedient.
Ja.
Also, würde ich sagen, passt auf jeden Fall zur heutigen Folge. Liebe Grüße an den Grafen.
Ja.
Und dann würde ich sagen, nächstes Mal wieder mit zwingenden Extra.
Ja, oder? Extra zwingenden Grüßen.
Mit extra zwingenden Grüßen und mit einem gewissen zwingenden Extra.
Genau.
Alles klar, Leute. Bis denn. Macht's gut. Wir hören uns. Ciao, ciao.
Ciao.